Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Und es gibt auch heute wieder jede Menge Mehrwert gleich anwendbar beim nächsten Einkauf. Ein bisschen wissenschaftlich wird's automatisch aber auch, denn wir sprechen über Neurowissenschaft. Die kann mittlerweile nämlich quasi vorhersagen, wie wir Kunden auf Produkte und ihre Preise reagieren. Das geht aufgrund von Forschung, unter anderem mit Konsumenten im MRT. Dazu werden wir gleich was hören. Das ganze gesammelte Wissen, das wenden Supermärkte und Discounter, aber auch Markenhersteller natürlich jetzt auch schon gerne an. Sprich, wir sind beim Einkaufen diesem ganzen Wissen sozusagen ausgesetzt, nicht unbedingt zu unserem Vorteil. Umso schöner ist es, dass ich heute mit jemandem sprechen kann, der sowohl zu dem Thema forscht, als auch Kunden hat aus dem Bereich Einzelhandel und Markenhersteller. Er war vor ein paar Wochen schon mal hier und heute reden wir einfach weiter, weil dieser Bereich alle angeht und weil es einfach spannend ist zu hören, was er da so macht. Professor Kai-Markus Müller ist wieder zu Gast. Herr Professor Müller, schön, dass wir uns mal wieder sehen und hören für alle, die uns jetzt gerade nicht sehen können.
Ja, herzlichen Dank fürs Wiedereinladen.
Ja, es war so spannend letztes Mal. Wir hätten ja noch ewig weitersprechen können. Da habe ich gedacht, dann machen wir es einfach in der neuen Episode. Ich würde nämlich gerne einfach, und ich wette, da draußen geht es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso, mehr erfahren über ihre Arbeit, weil es ja schon etwas abgespaced klingen mag beim allerersten Mal, eine Professur damit, sich damit zu beschäftigen, wie Preise auf die Hirne wirken. Aber letztlich ist das ja genau, was Sie machen. Ich habe Sie in unserer ersten Episode schon erwähnten MDR-Doku gesehen. Die verlinke ich auch hier nochmal. Ganz einfach deshalb, weil man Sie da bei der Arbeit sieht. Und da schieben Sie eine Probandin, eine Dame, die auch an den Dreharbeiten teilgenommen hat, wirklich in einen MRT, um zu schauen, was sich in ihrem Gehirn tut, während Sie, erzählen Sie es, verschiedene Arten der Werbung präsentiert bekommt, oder? Wie exemplarisch war das für Ihre Arbeit?
Ja, ich glaube, das ist durchaus was, was ich schon seit vielen, vielen Jahren mache, ja, womit ich mich intensiv beschäftige. Man kann es auch vielleicht ein bisschen auftrennen, und zwar einerseits habe ich natürlich diese Professur. Die Professur ist aber natürlich breiter gestaltet. Das ist eine Professur für Konsumentenverhalten, Konsumentenpsychologie, da unterrichte ich auch Statistik, da unterrichte ich auch, wie man im Internet Analytics-Daten weiterverwertet. Da bespreche ich auch ein bisschen Konsumententypen und Einführung in die Psychologie. Und dann gibt es natürlich mein spezifisches Forschungsgebiet. Ja. Und das Forschungsgebiet, das ist in der Tat recht speziell, das in dem Forschungsgebiet, da bringe ich die Hirnforschung, in der ich ausgebildet wurde, und die Praxis, in der ich jahrelang gearbeitet habe, eben zusammen. Ja. In der Praxis ist es so, ich habe praktisch nach vielen Jahren in der Grundlagenforschung und der physiologischen, neurophysiologischen Grundlagenforschung im visuellen System, also wie wir Farben, Formen und Gesichter sehen, bin ich 2 Jahre in die Strategieberatung gegangen, Preisstrategie, vor allem Preis- und Marketingstrategien, und dann habe ich die 2 Dinge zusammengebracht und setze nun Hirnscans ein, manchmal mit dem EEG, das ist diese Haube, mit der man auf der so Drähtchen rausschauen, ja, mit der man eine Methode, mit der man bestimmte Dinge rausfinden kann, manchmal aber auch das MRT, also wo die Studienteilnehmer in die große weiße Röhre geschoben werden, die sie vielleicht irgendwie schon mal bei Dr. House gesehen haben, oder wenn sie vielleicht, was weiß ich, mal einen Kreuzbandriss hatten, auch schon mal irgendwie das Knie gescannt wurde, und damit kann man eben auch das Gehirn scannen. Und wenn man weiß, wie man es analysiert, und wenn man weiß, wie man da rundherum rangeht an die Datenanalyse, dann kann man sogar sehen, wie sich der Blutfluss im Prinzip im Gehirn ändert. Und im Prinzip ist es ganz, die Idee ganz einfach: dort, wo mehr Energie verbraucht wird, dort gibt es auch mehr Nachschub an sauerstoffreichem Blut. Und diese Veränderung an sauerstoffreichem Blut, die wird letzten Endes erfasst. Und wir wissen auch, dass unser Gehirn aus verschiedenen Netzwerken besteht und verschiedenen Arealen, die so ein bisschen alle eine eigene Funktion haben. Und diese eigene Funktion, kann man dann ein bisschen erfassen und kann ein bisschen Rückschlüsse drauf ziehen, was der Proband fühlt. Oder eigentlich, naja, muss ich jetzt nämlich revidieren. Es handelt sich natürlich nie um einzelne Probanden, sondern immer um eine größere Stichprobe von 20 bis 25 Studienteilnehmern. Und diese und da kann man auch wirklich nur primär eine valide Aussage treffen, wenn man das über eine größere Stichprobe macht. Also es ist so, dass man jemanden sagt, was weiß ich, steck dich in den Hirnscanner und weiß jetzt genau, ob du vor Gericht schuldig gesprochen wirst oder nicht. Auf einer Einzelpersonenebene ist das sehr, sehr schwer. Und aber statistisch über 20 Personen extremst valide und vorhersagekräftig.
Dann ist natürlich jetzt die große Frage, mit welchem Ziel Sie das machen. Also geht es darum, wirklich den unfairen Vorteil zu erforschen und zu erarbeiten für den Lebensmitteleinzelhandel, über den wir hier ja hauptsächlich sprechen bei Radikal und Reduziert? Oder arbeiten Sie auch im Sinne von Verbraucherschützern, um Kundinnen und Kunden zu retten vor Werbung mit diesem unfairen Vorteil dann? Vielleicht können Sie es ja konkret machen. Also gibt es irgendeine wirklich greifbare Entdeckung in Ihrer Arbeit und aus Ihrem Fachgebiet, wo jeder direkt sagt, ach so, deshalb springe ich da immer drauf an, deshalb werde ich da zum Kaufen verlockt?
Also es ist so, ich arbeite mit einem MRT-Hirnscanner arbeite ich primär privatwirtschaftlich. Ja. Arbeite ich mit einem holländischen Unternehmen, bei dem ich Partner bin, Neurensics in Amsterdam, und dort machen wir das in der Tat primär für die Industrie. Ja. Jetzt nicht heißt, dass das alles unfair ist, ja, was auf der Welt ist schon, wie definieren wir Fairness und was haben wir davon, wenn wir Produkte kaufen, die vielleicht nicht zum richtigen Ort, am richtigen Moment, mit der richtigen Kommunikation und dem richtigen Preis an den richtigen Kunden verkauft wurden. Die Aufgabe von Marketing ist einfach, dass man die richtigen Produkte richtig kommuniziert, an die richtigen Leute bringt. Das mache ich auch, und das gebe ich auch zu, mache ich auch für Geld. Ja, also da bekommen wir monetär was dafür.
Gibt's was Konkretes? Also wir alle kennen ja irgendwie Werbesprüche. In der vergangenen Episode haben wir beide ja gesprochen über den sogenannten Preisführer. Mir fiel gerade spontan ein, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, bei Penny den Framstag. Also ich stelle mir so vor, Sie kriegen von einem Konzern diese Idee, pass auf, wir haben eine Idee, die Angebote am Wochenende nennen wir jetzt Framstag hinten im Prospekt. Kannst du mal gucken, ob das was mit den Menschen macht im MRT? Oder stelle ich es mir jetzt wirklich zu einfach vor?
So, es geht in der Tat ganz genau in diese Richtung. Vielleicht schauen wir uns mal an, was man da mit dem MRT alles machen kann. Also mit dem MRT kann ich verschiedene Hirnareale kann ich messen, wie stark die aktiviert sind, ja, und wie stark bestimmte Netzwerke aktiviert sind, von denen wir aufgrund von eigener Forschung oder aufgrund von Grundlagenforschung wissen, dass sie mit der Kaufentscheidung irgendwo zusammenhängen. Ja? Also wir wissen, dass die positiven Emotionen eben mit einer Kaufentscheidung zusammenhängen. Also zum Beispiel solche Themen wie Sehnsucht, Lust, Erwartung, Vertrauen, Wert. Das sind so die typischen positiven Emotionen. Die müssen stark ausgeprägt sein bei eine Werbung wie zum Beispiel Framstag oder auch bei TV-Werbung, also auch bei Clips zum Beispiel. Die negativen Emotionen, gerade Unsicherheit, Ärger, Angst, Gefahr, das sind solche Themen, die möglichst schwach ausgeprägt sein sollten. Ja.
Also Stress, was mir Stress macht.
Alles, was uns stresst. Naja, muss man vorsichtig sein. Das führt zum Kaufen. Ja. Nicht unbedingt dazu, dass mir die Werbung gefällt. Also wenn ich jetzt sage, Mensch, Herr Drosen, hier habe ich eine witzige Werbung gesehen, da stolpert einer über die Bananenschale und so weiter. Dazu gibt es was zum Lachen, dann leite ich Ihnen das auf YouTube weiter. Ja. Das ist nichts, was bei uns Vertrauen und Erwartungen und Wert auslöst, sondern das löst Spannung und Unsicherheit aus, und dann irgendwann involviert es mich und dann... Ja. Das ist sozusagen auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel, was weiß ich, Fernsehserien oder Filme schauen. Ja, wir schauen nicht Filme nur, weil wir, ich sag mal so, die ganz klassische Werbung, die Die ist sehr, sehr langweilig. Also die ganz, andersrum, die sehr hochwertige Werbung. Wenn wir sie mal schauen, was nach dem Champions League Endspiel oder deinem Champions League Endspiel in der Werbepause, was da gezeigt wird, ja, da wird irgendwie so ein Hubschrauberbild oder so ein Drohnenbild über einem Eifelstausee gezeigt und dann heißt es Trink Krombacher. Das liegt ja nicht daran, dass Krombacher inkompetent wäre oder keine gute Werbung, nichts von guter Werbung verstünde. Die wissen ja sehr genau, dass wenn man Vertrauen, Wert, keine Unsicherheit, keine Gefahr, nur schöne Bilder zeigt, das führt dazu, dass die Leute dann die Flasche aufmachen und nochmal ein Bier zischen, ja. Und, oder auch dann irgendwo am Wochenende wieder eins kaufen. Das hängt damit zusammen. Und das sind so diese klassischen Werbungen. Die lustigen Werbungen jetzt, ja, wo jemand irgendwie über die Bananenschale, auf der Bananenschale ausrutscht, das sind eher so beliebte Werbungen, ja. Und das ist auch das, was witzigerweise, ja, so in auf irgendwelchen Werbefilmfestivals oder sowas, was dann da gehypt wird, ja, und was auch wahnsinnig viel YouTube-Klicks gibt. Und das ist wiederum auch ein messbarer Vorteil, ein messbarer Gewinn, aber interessanterweise ein Gewinn, den man zwar im Hirn zeigen kann, man kann ja genau zeigen, dass die Leute sind angesprochen, die fühlen sich angesprochen, die sind da voll bei der Sache, kann man genau messen, aber man weiß eben, dass das nicht unbedingt zu mehr Kauf führt, aber zum Beispiel zu anderen Dingen wie mehr Markenbekanntheit oder auch mehr Markenbeliebtheit. Ja, und sowas machen wir jetzt also für wirklich unterschiedlichste Produkte, also vom Werbeblättchen, das der pharmazeutische Berater dem Arzt vorlegt, um zu schauen, ob da Verschreibungswunsch ausgelöst wird beim Arzt, bis hin zum klassischen Weihnachtswerbespot, der von Lidl oder Aldi konzipiert wird. Und gerade bei den Spots kann man wirklich extremst interessante, wissenschaftlich spannende Sachen machen, die jetzt zwar, wie gesagt, hier, unternehmerisch natürlich auch zum Einsatz kommen, aber es ist auch wissenschaftlich einfach super spannend. Es läuft ja so, dass so typischerweise eine Werbeagentur, die kann dann so einen Pitch machen. Ne? Was weiß ich, jetzt hat irgend so einen Einzelhändler, ein Lidl oder ein Edeka, macht hat eine neue Idee oder sagt, wir wollen hier eine neue Frühjahrskollektion an Spots oder neue Weihnachtsspots oder sowas, wollen wir uns raussuchen. Dann ist es so, dann können die verschiedensten Agenturen können pitchen. Ja, können zum Beispiel sagen, was weiß ich, und jetzt kommt Boris Becker rein und bringt die Weihnachtsgans oder sowas. Oder eine andere Idee könnte dann völlig anders lauten. Die Kinder, was weiß ich, die Kinder gehen zum Dreikönig singen und helfen armen Menschen oder irgendwas. Ja, da haben sie unterschiedlichste Ideen. Ja. Und diese Ideen, die werden dann von den Agenturen typischerweise als sogenanntes Storyboard gezeigt. Das ist so wie so eine Art, wie so ein animiertes Comic, so ein bisschen so, ja. So ein bisschen Comicstrips. Und dieses Storyboard, dieses animierte Storyboard, mit dem die Agenturen pitchen, die kann man bereits im Hirnscanner testen. Und dann kann man bereits sagen, aha, dieses Storyboard hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, zu einem erfolgreichen Werbefilm zu werden oder nicht. Weil, wenn sie nämlich andererseits, sage ich mal, im schlimmsten Fall George Clooney bereits gefilmt haben, ja, und dann stellt sich raus, der Film mit George Clooney war, nicht mit George Clooney trotzdem seine Gage, ja. Und ja, das ist natürlich, was man vermeiden möchte.
Dann muss ich den Espresso richtig teuer verkaufen,
ja,
damit sich das lohnt.
Genau.
Ja. Was sehen Sie denn dann konkret, wenn Sie Probanden im MRT dieses Storyboard in bewegten Bildern also zeigen? Was können Sie da ablesen? Also Freude, Langeweile, andere Impulse? Was sehen Sie da?
Ja. Wir können positive Emotionen ablesen. Insgesamt sind es 13 verschiedene Netzwerke, die wir klassischerweise messen. Wir haben aber auch ein paar andere Algorithmen, wo wir theoretisch mehr messen können, aber der Klassiker jetzt, womit wir häufig arbeiten, sind die 13 typischen Netzwerke, von denen wir wissen, wie sie auch mit der Kaufentscheidung korrespondieren. Und das sind die positiven Netzwerke, Lust, Vertrauen, Erwartung, Verlangen Und es sind die negativen Netzwerke, Angst, Ärger, Gefahr und Unsicherheit. Und wir haben eher so die kognitiven Dimensionen, Aufmerksamkeit und Neuheit. Dann gibt es so diese persönlichen Ansprache, Vertrauen, Vertrautheit und Involviertheit. Also löst das für mich persönlich, bin da persönlich involviert, ja. Das sind so genau so diese typischen Sachen und diese persönlichen Ansprachedimensionen. Also ist es mir vertraut, bin ich vor allem involviert, involviert es mich, ja, spricht es mich an und so weiter. Das sind so die typischen Sachen, die wichtig sind, damit das Ding viral geht, ja. Und die positiv versus negativ Unterschiede, das sind eher so die typischen Sachen. Verkauft das Ding, ja. Also wenn es wirklich um den Abverkauf geht, ja, dann sollte ich auf diese Positiv-Negativ-Dimension schauen. Und das ist dann, sind dann auch so typischerweise, die werden dann auch typischerweise an den Werbe, zu den Werbeslots ausgestrahlt, wo man nicht drumherum kommt. Also vor der Tagesschau oder in der WM-Spielpause oder sowas, ja. So, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt muss der da, wenn er da irgendwie weiterschauen will oder bei Sportevents oder so, wenn er weiterschauen will, muss er jetzt ja kurz diese Werbung anschauen, ja. Ja, und wenn jetzt ein Unternehmen drauf abhebt, wirklich erstmal bekannt zu werden, weil es vielleicht gar nicht so bekannt ist, ja, dann macht es oftmals mehr Sinn, die Leute zu involvieren, erstmal die Bekanntheit der Marke und die Beliebtheit der Marke hochzubringen und eben auch darauf zu hoffen, dass das Ding viral geht. Und da kann man eben schon auch verschiedene Sachen vorab im Hirnscanner dann testen.
Ja, wenn ich an die Werbung vor der Tagesschau denke, dann habe ich sofort die Assoziation, dass sie da im Grunde einen Clip nach dem nächsten die Leute an die einsetzenden Wehwehchen im Alter erinnern. Ne? Es ist nur Werbung für, ich glaube, verschreibungsfreie, also apothekenpflichtige, ja, bestenfalls Medikamente, ne? Für
hängt natürlich dort auch ein bisschen mit den Zuschauern zusammen. Ja, wer
klar,
die Tagesschau
natürlich
im Fernsehen schaut, das sind natürlich typischerweise Leute, für die, ja, die dann da auch einen Bedarf haben bei solchen Produkten.
Also, das können wir nachvollziehen. Was ich mich gefragt habe, nachdem ja alle mit Bildern arbeiten, also egal, ob es der teure, große Spot vor der 20 Uhr Tagesschau ist oder das Prospekt, das ich im Briefkasten habe oder in der App. Bilder sind immer dabei. Auch immer dabei sind Zahlen und Worte. Und was ich mich gefragt habe, ist, was ist eigentlich wertvoller aus der Sicht Ihres Forschungsbereichs? Sind Zahlen wertvoller, wirkmächtiger, könnte ich auch sagen, oder Worte? Sprich, Preise oder Versprechen, ne?
Viel, 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 viel wichtiger ist die Emotion, die durch das Video hervorgerufen wird, ja. Also wenn da
gilt das auch fürs
Musik,
Prospekt, ja? Also auch fürs einzelne Bild oder?
Ja, auch da ist das Bild wichtiger, ja. Wir sind einfach über Jahrmillionen visuelle Tiere, ja. Also unser menschliches Sehsystem ist ja unglaublich, ja. Also ich könnte sie vielleicht in was weiß ich, 6-8 Jahren in völlig anderer Zusammenhang, in völlig anderem, völlig anderer Aufmachung sehen, würde sie vielleicht trotzdem wieder erkennen, ja. Also das ist ja was fast für eine KI fast noch nicht lösbar ist, ja. Das heißt, da sind wir schon sehr, 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 sehr visuell, einfach visuelle Wesen, auch was uns ganz, ganz stark anspricht, sind visuell einfach andere Menschen. Ja? Also es ist so, dass es gibt auch die Hypothese in der Neurowissenschaft, die Social Brain Hypothesis, die Hypothese des sozialen Gehirns, dass eigentlich unsere viele Hirnmasse, unser sogenannter präfrontale Kortex, ja, dort, wo wir so große Pläne schmieden und wo wir Mathematik machen und so weiter, ja, oder Fremdsprachen teilweise, dass das eben eigentlich im Prinzip alles dafür deshalb so groß wurde, weil es lebensnotwendig war, in einer Gruppe zurechtzukommen, ja, und mit verschiedenste auch kleinste Mimikänderungen korrekt zu interpretieren. Das könnte lebensnotwendig sein. Ja. Die alte Hypothese war ja immer so eher, das war eben die Toolmaking, also diese Werkzeuggebrauch und so weiter, mit dem Stückchen Feuer machen und so weiter. Aber mittlerweile geht man sogar eher davon aus, dass es sehr, sehr viel mit dem sozialen Gehirn zu tun hat. Ja. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es ist eben schon so, dass deshalb eben auch Bilder in der Werbung wahnsinnig wichtig sind. Ja, Bilder, Stimmungen und auch Audio. Ja. Wenn ich jetzt aber so ein Prospektchen habe, ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, Wirkversprechen oder Zahlen. Ja. Und auch da kann ich wiederum messen, ja, welche Worte kommen gut an. Ja. Da geht es auch da wieder darum, ich muss besonders viel Vertrauen schaffen. Zahlen wirken dann besonders gut, wenn ich Dinge vergleichen kann. Ja. Das iPhone, 1899 Euro. Was soll das? Was soll das? Es gibt nichts außer dem iPhone. Also wenn ich ein iPhone will, muss ich das iPhone nehmen. Dann kann ich vielleicht nur das mit 500 GB weniger nehmen, dann zahle ich ein paar hundert Euro weniger, aber es gibt nur das iPhone. Ja. Also das heißt, da habe ich keinen Vergleich. Zahlen wirken dann sehr gut, wenn ich sage, sowas wie eben zum Teil auch die Discounter häufig machen, wenn sie sagen, was weiß ich, vergleicht mal Coca-Cola mit Freeway-Cola oder sowas, ja. Vergleicht mal gut und günstig mit Danone oder sowas, ja. Dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut, weil wir sind, auch hier gilt wieder, das ist ja auch was, auch hier wieder evolutionsbiologisch extremst faszinierend, unser Gehirn musste niemals Dinge mit einer Zahl verknüpfen, ja, über Jahrmillionen hinweg. Ja.
Interessant,
Das heißt, wenn Sie überlegen, was weiß ich, seit 500 Jahren gibt es Buchdruck und so weiter, also lesen können wir seit 200, 300 Jahren, der Otto Normal, ja, abgesehen von ein paar wenigen Aristoteles in der Vergangenheit, die irgendwie sich mit Zahlen beschäftigt haben. Und auch so sind wir natürlich, wir sind nach wie vor, ja, haben wir keinen großen Evolutionssprung in den letzten 2000 Jahren gemacht. Ja. So, das heißt, unser Gehirn muss Hirnareale kidnappen, mit denen es Mathematik macht, die sich gar nicht dafür entwickelt haben, Mathematik zu machen. Das heißt, so Themen wie Lesen und Mathematik, und bei der Mathematik ist eben besonders Zahlwahrnehmung, ist besonders ganz, ganz krass demonstrieren. Zahlwahrnehmung müssen wir mit irgendwelchen Nervenzellen machen, die sich nie darauf spezialisiert haben, Zahlwahrnehmung zu machen. Ja. Deshalb sind wir natürlich mit den Zahlen ganz, ganz leicht beeinflussbar. Ja. Also, vielleicht auch ein ganz berühmtes Beispiel nochmal zurück zu Apple. Als Steve Jobs da zum ersten Mal das iPad vorgestellt hat, hat er gesagt, ja, und das iPad, und das ist eigentlich, und wir mussten es für 999 verkaufen, aber wir wollen, dass jeder Mensch auf der Welt ein iPad hat, und deshalb verkaufen wir es für 499, ja. Und auf einmal erschien jedem dieses nutzlose Zwischengerät, ja, zwischen Handy und Computer damals noch, ja, erschien es ihnen wie ein super Deal, ein toller Deal. Halber Preis, ich kriege das Ding zum halben Preis, ja, verstehen Sie? Und in diesen Vergleichen, ja, da wirken Zahlen sehr stark, ja.
Ja.
Wenn es jetzt um ein Geschmackserlebnis geht, da wirkt in Worte viel besser. Wenn es heißt, schmeckt wie bei Opa, wirkt viel besser als schmeckt 2,7 Mal besser als vom Discounter. Okay. Quatsch, ja. Versteht keiner, was es soll, ja.
Ja, okay. Okay. Ja, ja, ich musste gerade auch bei Ihrem iPad-Beispiel, und Sie haben es ja evolutionär versucht herzuleiten, ich habe gerade an was viel, viel Einfacheres gedacht. Wenn ich da ein Höhlenmensch war, dann wusste ich einfach, ich brauche heute Abend was zu essen. Idealerweise habe dann ich selber oder jemand anders ein Tier erlegt. Das sehe ich und konnte wahrscheinlich intuitiv abschätzen, wie satt wir alle davon heute werden. So, im Supermarkt sehe ich jetzt ganz viel Fleisch, erstens mal, und muss es vergleichen, muss vielleicht wissen, was ist hier der Unterschied. Und dann sehe ich auch noch Preise dazu. Und so habe ich mir es jetzt gerade vorgestellt, weil Sie sagten, das haben wir eigentlich nie gelernt. Ich muss also das jetzt bepreisen, mir überlegen, ist es das wert? und auch, kann ich mir das leisten? Das muss ja nicht immer übereinander passen. Und da wird es dann tatsächlich für uns kompliziert. Und an der Stelle versuchen dann Händler, es uns in Anführungszeichen netterweise wieder leicht zu machen, indem man uns die ein oder andere Entscheidung abnimmt, ne? Also je größer die Verlockung, desto leichter entscheiden wir uns dann. Also so habe ich es mir jetzt vorgestellt.
Ja, absolut. Also so kann man sagen. Also Mathematik war nie nötig. Ja, man musste wissen, sind wir mehr Krieger als der andere Stamm oder sind wir genügend Jäger, um das Mammut zu erlegen also die ganze Kommazahlen und Monatsgehälter oder was womit wir uns heute beschäftigen, sind alles ja völlig evolutionär, ganz, ganz neuartige Themen. Ja.
Inwieweit heißt das denn auch, dass manche nennen es ja inszenierten Wettbewerb zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern um Preise, weil jetzt ja schon zigfach nachgewiesen wurde, auch von uns, dass letztlich alles erstmal überall dasselbe kostet. Und sei es mit ein paar Stunden oder Tagen Versatz, aber viele sind davon ja immer noch überrascht. Und darauf will ich hinaus, dieses soziale Gefüge, das haben Sie eben auch angesprochen, ist das Wertvolle für Lidl und Aldi in dem Fall, insbesondere als Discounter, einfach dieses alte, bei uns abgespeicherte Gefühl am Leben zu erhalten, das Gefühl, aber es gar nicht mehr mit Inhalt unbedingt füllen zu müssen, im Sinne von, wir sind wirklich die Billigsten, denn das sind sie nicht, mehrfach nachgewiesen, aber wir wollen dazugehören zu denen, die das Wissen haben, da gebe ich weniger aus als bei den anderen. Ich kam da eben drauf bei Ihren Erklärungen, weil ich auch gemerkt habe, wann immer ich, und ich weiß, dass es auch anderen so geht, diese Rechercheergebnisse Menschen präsentiert, die sie noch nicht kennen, die sagen, nee, das kann nicht sein. Ich zahle bei Rewe und Edeka mehr an der Kasse, das weiß ich ganz genau, das mache ich seit Ewigkeiten. Und dann zeigt man ihnen die Kassenbons und sagt, nee, guck, wir können die nebeneinander halten. Das kostet alles das Gleiche, wenn es nicht gerade im Sonderangebot ist. Und die Leute haben es wirklich sichtlich schwer, das tatsächlich zu glauben. Also sind das wirklich auch noch diese uralten Mechanismen, die da bis zum nächsten Einkauf, den wir alle machen, wirken?
Ja, also da gibt es, das hatte ich im letzten Podcast vor einigen Wochen ja schon mal angesprochen, da gibt es dieses spannende sozialpsychologische Phänomen der illusorischen Wahrheit, ja. Wenn Menschen immer wieder etwas behaupten, ja, dann glaubt man das, ja. Wenn jetzt die Leute immer wieder sagen, was weiß ich, Lidl ist der billigste oder sowas, oder der Kassenbon ist günstiger, und es wird auch dann noch sozial verstärkt, ja, auch von anderen Menschen, dann fängt man an, das zu glauben, ob es jetzt stimmt oder nicht. Also zum Beispiel, da gibt es ja auch viele andere Dinge, wie was weiß ich, Wikinger hatten Hörner auf den Helmen, ja, so eine Idee, ja.
Ja, ja.
Das hat man so oft gehört, das stimmt natürlich, die hatten natürlich keine Hörner auf den Helmen, ja aber man glaubt, dass es so war, oder Eva hat Adam mit einem Apfel verführt, ja, das war kein Apfel, sondern es war nur eine Frucht, ja, aber wir alle haben so oft das gehört, dass es der Apfel war, dann prüft das keiner mehr im Originaltext, ob es jetzt wirklich ein Apfel war oder was anderes, ja. Also, genau, das sind solche illusorischen Wahrheiten, die wir natürlich auch mitnehmen. Ja. Also auch ich muss nach wie vor sagen, finde es schwierig, hier gefühltes Wissen von wahrem Wissen zu trennen. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, ach Mensch, heute bei Aldi, geh mal zum Aldi, genau, ja, was weiß ich, spare ich mal ein bisschen was oder sowas. Ich habe das nach wie vor. Und es ist natürlich schon so, es war auch eine recht lange Zeit so. Und da sind Aldi und Lidl, glaube ich, in eine sehr, sehr, die haben das sehr, sehr praktisch erwischt, so diese, einfach die Zeiten wenden. Ich erinnere mich, dass ich halt eben irgendwann gemerkt habe als Student, Mensch, also langsam wird das Geld knapp. Ich habe das halt gewohnt, ja, meinen Eltern, das gehen wir am Ort im Edeka einkaufen oder im Kaufland und man schaut da vielleicht auch nicht auf die Preise. Meine Eltern waren ja vernünftig normal situiert, ja, da hat man nicht so auf die Preise geschaut, ja, und irgendwann habe ich mal gemerkt, Mensch, also da gibt es ja bei diesem Aldi, den ich dann irgendwann mal reingetraut habe als Student, da gibt es ja Sachen, die gibt es ja überall, die gibt es ja irgendwie hier zu einem Drittel oder einem Viertel des Preises. Und dann habe ich, und dann hat das auch gut geschmeckt und dann habe ich da regelmäßig eingekauft und habe gemerkt, naja, das Duschgel riecht auch nicht schlimmer als das von Axe oder so, ja, weiter, ja. Und dann hat sich natürlich das schon für mich und ich glaube für viele meiner Generation und der Generation und drüber und drunter dann, weil worauf ich raus will, ist, viele von uns hatten, auch wenn das vielleicht heute nicht mehr so ist, hatten mal eine schwere Zeit, sei es als Student oder als Azubi oder sowas, oder wo man irgendwo echt auf den Preis schauen musste. Und dann hat man eben gelernt, naja, man kann ja da auch bei dem Aldi auch ganz gut einkaufen, ja, nicht nur wie Mami bei Tante Emma Laden und vom Ort oder so, sondern man kann das dieses Lernen, dass man da eigentlich gute Qualität kriegt, plus natürlich auch viele weitere Informationen, wie zum Beispiel Stiftung Warentest oder sowas, die immer wieder frappierende Ergebnisse zutage fördert, wo sie sagen, naja, also wenn man nicht auf den Preis schaut, ist das eigentlich, gibt's hier relativ überraschende Qualitätsannäherungen oder Qualitätsunterschiede, die man aber gar nicht so am Preis ablesen kann, ja. Und da glaube ich, dass jetzt, so dass da nachdem jetzt auch, ja, was weiß ich, meine Generation, geboren irgendwann zwischen 1960 und 1990, dass die Erben jetzt alle in Brot und Lohn stehen und aber trotzdem nicht mehr so fixiert sind wie die ältere Generation, dass sie sagen, in so einem Laden betrete ich nicht oder sowas. Das haben die schon anders erwischt. Und es waren eben auch diese Zeit, in der diese Discounter groß wurden.
Ja, und in denen aber dieses Preisversprechen dann auch noch aus eigenem Erleben ja belegt, stimmte.
Ganz genau.
Und das ist natürlich heute umso problematischer, wenn man dann nachweisen kann, das stimmt so nicht mehr, auch wenn man vielleicht mal der Erste ist, der die Preise irgendwo senkt. Aber das Vertrauen in der breiten Gesellschaft, in der das Geld auch großflächig knapper wird, halt immer noch da ist, dann profitieren diese Konzerne natürlich stark davon, dass es mehr Menschen schlecht geht, aufgrund ihres Images, aber nicht aufgrund des tatsächlichen Preises.
Ganz genau.
Finde ich total spannend, dass es ja, während Lidl ja wirklich überall, wo man was draufschreiben kann, draufschreibt, wir sind der Preisführer zurzeit, dass Aldi sich mehr oder weniger begnügt mit diesem selbstgemachten Label, wo draufsteht, Original Aldi-Preis. Das finde ich total, das muss man sich mal überlegen. Da steht ja nicht mal mehr Original niedrigst Aldi-Preis oder was weiß ich. So ist ja einfach Original Aldi-Preis.
Ja, naja.
Damit werden schon genug Menschen was Günstiges verbinden, ne?
Absolut, ja, genau. Also das ändert sich stark und ja, man weiß ja sowieso, es wird alles irgendwo auf einer ähnlichen Maschine abgefüllt und ob das jetzt ein Lohnabfüller ist oder eigentlich vielleicht sogar die Marke, die ihre Seele verkauft hat und ihre sauren Rücken dann eben auch mal an Aldi weiterverkauft unter White Label. Das hört man ja auch irgendwo.
Herr Müller, wir kommen mal hierzu.
Tja, und was jetzt?
Sie müssen natürlich Expertise hin oder her auch mal selbst einkaufen. Bei welchen Slogans und bei welcher Werbung merken Sie selbst sofort beim Einkaufen, Achtung, hier stimmt was nicht? Und wann wissen Sie im Gegenteil, das hier muss 100% wirklich ein gutes Angebot sein? Geben Sie uns die Tipps mal mit auf den Weg für den nächsten Einkauf.
Puh, da müssen Sie meine Frau fragen. Die ist ja die wirklich das sinnbildliche schwäbische sparsame Hausfrau. Und die erzählt mir dann, wenn ich irgendwo mit dem Einkaufskorb komme, erzählt sie, Mensch, da erzählst du deinen Kunden irgendwas von Discounts und jetzt warst du wieder selber und hast wieder selber Markenartikel gekauft. Was soll denn das?
Ja, also, passiert, ne? Muss ich auch sagen.
Ich bin selber nicht gefeit, ja, obwohl ich hier als aufgewachsen, als sparsamer Schwabe das eigentlich in den Genen habe, die Preise, aber auch da bin ich nicht gefeit, ja. Wo schellen die Alarmglocken? Also die Alarmglocken bei mir klingeln vor allem, wenn man Dinge vergleicht, ja, wenn Dinge vergleicht werden oder wenn Dinge künstlich unvergleichbar gemacht wurden, indem man sie zum Beispiel gebündelt hat. Ja. Bei sowas wie einem McDonald's-Menü zum Beispiel, ja, da einfach noch die ungesunden Pommes oben drauf zu setzen, nur damit man irgendwie an der Schachtel Pommes dann irgendwie ein paar Cent gespart hat, wo man eigentlich auch schon nach dem Burger satt ist. Das sind so typische Sachen, wo wir natürlich locker drauf reinfallen. Auch eine spannende Sache finde ich die ganze Thematik des Defaults. Also wenn sozusagen irgendeine Sache voreingestellt ist. Ich gebe nur mal ein Beispiel, wie ich mit manchen Dingen umgehe, wo ich glaube, da kann man sparen. Also zum Beispiel mit der Bahncard. Ja, so die Bahncard hat ja so diese automatische Verlängerung. Ja, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann verlängert die sich von selber. Ja. Und natürlich ist es mir auch schon passiert, vor vielen Jahren mittlerweile, aber das hat einfach mal verlängert wurde. Ich hatte nicht aufgepasst. Ja? Und dann ratzfatz, zack, sind 250 Euro weg. Ja.
Ja.
Und da kann man zum Beispiel vorgehen, bei solchen Themen, da gibt es auch ehrlich sehr viele Themen, zum Beispiel gerade bei Internetabos und so weiter, die sie automatisch verlängern. Einfach abschließen, Bonus oder das Goodie mitnehmen,
ja,
und kündigen. Also,
aber dann auch sofort kündigen.
Bahncard kaufen und kündigen am gleichen Tag. Ja.
Ja.
Und einfach sagen, ja, ich habe das nächste Jahr eine Bahncard und wenn ich in anderthalb Jahren wieder eine brauche, dann nehme ich eben, ehrlich gesagt, ist ja sowas von schnell reaktiviert, dann nehme ich sie halt wieder. Ja. Aber da kann man wirklich im Laufe der Zeit sehr viel Geld sparen, auch sowas wie Amazon Prime Abos oder sowas, ja, einfach kaufen, machen, sofort wieder kündigen. Das sind zum Beispiel Themen, die sehr effektiv sind, wo ich glaube auch man kann auch wirklich was sparen.
Ja, es gibt noch andere ich muss zugeben, Amazon macht es auch, wo sie das sagen, ich hab ein paar dieser Abos,
ja.
Tatsächlich. Und mir fällt auf, was ich sehr, sehr gemein finde, jetzt nachdem wir gesprochen haben, Amazon schickt gelegentlich mal eine E-Mail, wo drin steht, der Preis deines Amazon Prime-Abos hat sich geändert. In welche Richtung, oder weiß man erstmal nicht, da muss man erstmal raufgehen und das checken. Ja. Und dann stehen da ganz viele Zahlen. Es ist im Grunde, ich kann es auch ganz einfach sagen, es ist sehr fair, das ist sehr transparent. Da steht, was es früher gekostet hat, was es jetzt kostet, was der prozentuale Unterschied ist. Dafür habe ich aber eigentlich kein Abo abgeschlossen. Und mir geht es so, wenn mir nicht sofort ein eklatanter Preisunterschied ins Auge fällt, in die negative Richtung, dann klicke ich sozusagen okay im übertragenen Sinne. Weil ich keine Lust habe, mich mit diesem Detail zu beschäftigen. Das klingt total dekadent. Ich habe aber so, nachdem wir jetzt so viel gesprochen haben, das Gefühl, da könnte sich jemand was dabei gedacht haben.
Ja, ja. Also, wenn das fair ist, dann ist es okay. Ich empfinde es nicht immer so, weil ich finde, man muss dann schon sehr, sehr viele Klicks machen und so weiter manchmal. Und das geht dann schon in Richtung Dark Patterns. Also so, dass man sagt, okay, man verführt jemanden wirklich auf ganz übelste Art und Weise. Also ich finde zum Beispiel bei Flugtickets finde ich es manchmal ganz extrem, ja, dass dann irgendwo auf einmal heißt, ach, tralala, ihr hattet ja gar kein Handgepäck oder sowas, ja, jetzt müsst ihr da irgendwie beim Check-in nochmal irgendwie 60 Euro hinlegen oder sowas, ja. Also das ist dann schon an der Grenze zum Betrug, ja, was irgendwo, klar, war es irgendwo im Kleingedruckten ersichtlich, aber wer schaut dann schon immer drauf oder was weiß ich, oder ich mache ein Weihnachtsfotobuch, ja, und ich setze mich da stundenlang hin und bastle Fotos zusammen und dann heißt, ach ja, übrigens, gibt 50 Euro Versandkosten oder sowas. Das sind dann schon ganz üble Sachen. Ich glaube, das ist ja die Frage, wenn irgend möglich, versuche ich mir das auch nicht so gefallen zu lassen, aber man hat natürlich auch nur beschränkte Lebenszeit und irgendwann sagt man, drückt man dann eben auf Kaufen und merkt sich fürs nächste Jahr, ja, dass man vielleicht lieber einem anderen Anbieter, einem seriösen Anbieter dann sein Fotobuch macht, ja.
Ja, und das gilt natürlich genauso eigentlich beim regelmäßigen Lebensmitteleinkauf, ne? Egal ob im Supermarkt oder Discounter, begrenzte Lebenszeit, man will da nicht dreimal die Woche wirklich viel Zeit verbringen, man macht es vielleicht nach der Arbeit oder mit Kindern, die was Besseres vorhaben, an der Hand und dann geht man da doch ganz schnell durch. Was nicht heißt, dass da immer alles mega unfair ist, man kann Preise vergleichen, man kann Grundpreise vergleichen, aber auf die Schnelle sieht dann ein XXL Paket oder ein Family Pack von irgendwas, was ich normalerweise dreifach kaufe, gibt es jetzt als Family Pack, sieht dann einfach günstig aus. Noch dazu ist es praktisch, dann habe ich es dabei. Ob es wirklich billiger war, was ich mir vorstelle, weiß ich halt nicht. Nutella, ein anderes Beispiel, das Kiloglas Nutella, dann vielleicht noch bei einem Discounter in Angebot, wirkt automatisch billig. Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, wenn man sich da den Grundpreis mal sehr genau anguckt, haben häufig die Supermärkte mit kleinen Gläsern bei Nutella die Nase weit vorn. Und zwar um mehrere Euro pro Kilo. Aber es wirkt halt im Discounter-Prospekt viel günstiger, als im Rewe-Prospekt wirkt, wenn man nicht das Kleingedruckte beachtet. Aber nachdem sogar Sie da teilweise drauf reinfallen, muss man sich nicht mehr ganz so grämen. Und wer genug radikal und reduziert hört, fällt vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig auf all diese
so
Tricks
ist
rein.
Es, genau. Ja. Hören Sie rein.
Bleiben Herr Sie Professor dran. Müller, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben. Ich hoffe nicht zu sehr zum Schaden Ihrer Kunden, aber ganz sicher zum Nutzen derer, die uns hier zugehört haben. Und ich bin mir sicher, auch diesmal war es nicht das letzte Mal.
Jawohl, so war es. Also vielen, vielen Dank und genau, bis bald.
Danke Ihnen und ihr schaut gerne nochmal in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zum gratis Newsletter. Der kommt immer montags. Newsletter-Abonnenten können übrigens die neuen Podcast-Episoden meistens jedenfalls schon vorab hören. Das lohnt sich. Schaut mal rein. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.